Herzlich willkommen beim Podcast Horse Friends. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum euch nicht Selina Skogan selbst begrüßt. Mein Name ist Brigitte Kuchenbecker und ich bin Schülerin von der Selina. Heute machen wir einen Podcast verkehrt. Das bedeutet, ich stelle die Fragen und Selina wird antworten. In dieser Folge reden wir über ihr Leben in Norwegen, über ihre Pferde und auch über die Herausforderungen, die es vielleicht gibt und übers Heumachen. Also beziehungsweise es heißt anders, aber sie erzählt, dass man dort in Norwegen das Heu auf eine Wäscheleine aufhängt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo liebe alle da draußen und vor allem hallo liebe Selina nach Norwegen.
Hallo Gitti.
Ja, hallo. Wir machen heute einen Podcast verkehrt. Das bedeutet, heute bist nicht du die Interviewerin, sondern du bist die, die im Rampenlicht steht. Und wie du mir die Idee vorgeschlagen hast, dass ich als deine Schülerin jetzt dir mal die Fragen stellen kann. Ich fand das eigentlich total bezaubernd und süß, dass wir mal eben über dich reden und über deinen Werdegang. Und ja, dass wir dich mal ins Rampenlicht stellen. Wie ist es denn so für dich jetzt, dass einmal du über dich plauderst in deiner eigenen Podcast-Serie?
Das ist ein bisschen strange. Und das ist tatsächlich ein Wunsch, der mir von verschiedenen Schülern immer wieder angetragen wurde. Und gesagt haben, Menschen, im Unterricht haben wir nie Zeit oder im Seminar haben wir nie Zeit, darüber zu reden. Hast du nicht Lust, da mal einen Podcast zuzumachen? Und da war ich sehr froh, denn du machst ja auch, glaube ich, beruflich ein oder zwei Podcasts
selber. Ja, ich habe auch ein paar, aber im anderen Kontext halt über Karriere etc. Aber ja. Genau. Ich habe auch gedacht, jetzt so unter Pferdemädchen können wir auch einmal über Pferde sprechen und vor allem über dich, ja. Also genau. Das finde ich total schön. Weißt du eigentlich noch, ich reite jetzt seit circa 4 Jahren, glaube ich, bei dir. Und ich bin ja auch...
Echt?
Ja, oh, ja, wow. Ganz ja. Arg. Wir sind ja dank, sage ich jetzt sogar, Corona ist ja online sozusagen wirklich das New Normal und wir machen jetzt ja richtig Unterricht von Norwegen nach Österreich. Es klappt ja wunderbar und ich bin ja auch in deiner Masterclass, also ganz intensiv mit dir zusammen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin? Nee, oder?
Doch, das weiß ich tatsächlich noch.
Sag.
Weil... Das war Fair to the Horse, also irgendwie über die Online-Reitschule.
Genau.
Das weiß ich tatsächlich noch, weil ich da gerade ganz frisch meine Tochter bekommen habe.
Richtig.
Und dann aus der Not heraus, das war so, mein Kollege hat mich angerufen und hat gesagt, du, übrigens, wir machen da jetzt ein Online-Event, mach's mal mit, ne? Und dann habe ich mir überlegt, ja, klar, mache ich. Warte kurz, ganz kurze Panik, muss ich einen Blockbuster produzieren? Nee, muss ich gar nicht. Und dann kam der nächste Panik, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich habe gerade irgendwie ein 3 Monate altes Kind. Wie soll ich denn jetzt 4 Videos in 2 Sprachen innerhalb von 4 Wochen produzieren? Das war durchaus aufregend.
Challenge accepted.
Ja, genau, das war durchaus aufregend. Also die einzige Möglichkeit, die noch blieb, war irgendwie Kind, wenn es geschlafen hat, neben mir parken, schnell ein Video aufnehmen. Wenn Kind wach wird, mir dann zack an der Brust andocken, so.
Aber das war echt faszinierend. Also ich habe mir dann echt gedacht, boah, was für eine Powerfrau. Weil es war ja wirklich so, sie war ja noch sehr, sehr klein. Dein Hund war auch noch dabei. Mhm. Und du hast in entspanntester Art und Weise eine Sitzmeditation gemacht. Also auf der Yogamatte und über ganz entspannt, dass man sich vorstellt, am Pferd zu sitzen. Und ich war so fasziniert, in welcher Ruhe du das dann doch in dieser turbulenten Umgebung und als frische Mutter gemacht hast. Ja, also das war echt cool.
Dankeschön. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Also.
Und dann kam natürlich gleich, muss ich ehrlich sagen, die nächste Frage, weil du heißt Skogan, sprichst aber natürlich perfekt Deutsch.
Ja.
Und für mich erstens, das ist meine persönliche, wirklich meine persönliche Highlight-Frage, die ich dich auch schon immer mal stellen, dir stellen
jetzt
wollte.
Ja.
Wie kamst du wirklich nach Norwegen?
Ich bin einige Jahre immer der Reitkunst hinterhergereist. Also ich habe viele Sommer bei Bent verbracht im Praktikum. Ich habe davor 3 Jahre in Hamburg verbracht und da bei einer Ritterin an der Akademie gelernt und bin dann auch etwas über 3 Jahre bei meiner Kollegin Hanna Engström gewesen auf Gotland und habe da die Betriebsleitung gemacht.
Wow.
Und bin da eben viele Pferde geritten am Tag und habe auch viele Leute unterrichtet und einer davon war mein Mann.
Ah, wirklich?
Einer davon war mein Mann, der ist einen Sommer bei uns gewesen, fast 6 Wochen als Monatsschüler.
Okay.
Und da haben wir uns ziemlich schnell, ziemlich heftig verliebt und sind dann viele Jahre noch zwischen erst Schweden und Norwegen und dann Deutschland und Norwegen hin und her geflogen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir würden gerne Familie auch haben, würden gerne eine Familie gründen. Und dann wäre es einfach ganz klug, an einem Ort zu wohnen. Und am Ende des Tages ist mein Mann eben genau von hier, also genau da, wo ich jetzt auch wieder wohne, tatsächlich genau von hier. Also wir haben den Nachbarhof von meinen Schwiegereltern gekauft.
Oh, wow.
Die wohnen also nebendran. Das war sehr, sehr gut. Damit hat sich das Land für meine Pferde nämlich verdoppelt. Meine Schwiegereltern haben ihr Land spendiert. Die haben den Betrieb schon lange aufgegeben. Die haben früher Schafe gehabt. Und das ist der Familienhof, wo die Familie eben schon seit vielen Generationen lebt. Und mein Mann hat Odel, das heißt, er ist der Erstgeborene und traditionell wird es an den Erstgeborenen gegeben, wenn er das denn möchte.
Okay.
Und wir haben dann nebenan quasi den Hof von der Patentante gekauft, damit er auch in der Familie bleibt und haben damit dann das Land ja einfach verdoppelt. Und
wow, also es hört sich sehr, sehr groß an.
Es ist ziemlich groß, ja. Wir haben damit quasi auch so den Weg zugemacht. Insgesamt ist das in Nordnorwegen genauso wie in Deutschland. Wir haben so ein bisschen Landflucht, ne?
Mhm, okay.
Und wir haben hinter uns unseren eigenen Berg. Tolle Berg. Sache, ich darf das nicht Berg nennen.
Weil?
Alles unter 1000 Meter ist kein Berg.
Verstehe.
Der ist nicht hoch genug, das ist kein Berg. Aber für Flachland-Indianer wie mich, ich weiß es nicht genau, aber für Flachland-Indianer wie mich
990
geht das auch mit dem Berg
Meter.
Ja, genau, der Hügelchen. Wieso? Hügelchen, genau. Aber wir wohnen eben in einem sehr landwirtschaftlich geprägten Bereich. Mhm. Und wir haben hier die Upmarksbeete. Also das Upmarksbeete-Recht, im Endeffekt das Recht, die Tiere freilaufen zu lassen. Also
okay,
Weide sagen, dann müssen wir hier sagen, wir grenzen aus, wo die Tiere nicht hin dürfen und wir speiern nicht die Tiere ein.
Okay, aber warte, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so wie Almen hier in okay.
Genau.
Und aber das heißt, es gibt schon ein eingegrenztes Gebiet für deine Pferde, aber ein sehr großes oder?
Nö.
Nicht. Das heißt, sie laufen wirklich frei.
Mhm. Genau. Also der Deal am Ende des Tages ist, dass die Höfe, die nebeneinander sind, quasi einen Außenzaun teilen. Mhm. Und damit gibt es natürlich eine Zaunlinie, also rechts und links nach unten an den Fjord und in die Stadt kommen die Tiere nicht. Aber in die anderen beiden Richtungen, in die Berge, können sie gehen, so weit wie sie wollen.
Okay, das ist jetzt, also es ist wirklich überraschend.
Ist wild,
ja? Ja, es ist wild. Also wenn man jetzt in Österreich oder Deutschland oder generell, ich weiß gar nicht, möglicherweise ist in England, Irland sowas auch, das weiß ich
das
jetzt
weiß
nicht.
Ich nicht
ja. Aber hier so in Mitteleuropa ist das ja unvorstellbar, ja.
Ich habe das auch vorher noch nie gehört.
Nein, oder? Und wie funktioniert das? Also, weil wie viele Pferde hast du jetzt bei dir?
Am Hof stehen habe ich 7, davon sind 5 meine.
Okay, und die leben alle in einer Herde, die sich dann eben frei bewegt. Die sind alle in einer Herde.
Die sind alle in einer Herde? Genau. Okay. Und im Winter gehen die nicht mehr weit. Also sie könnten gehen, aber sie gehen nicht mehr weit vom Futter weg. Und im Winter haben sie dann irgendwie so knapp 30 Hektar eingezäunt.
Ist ein Wahnsinn,
aber die nutzen sie nicht. Also irgendwann wird der Schnee zu tief.
Okay.
Und dann halten die sich noch so ein paar Pfade frei und laufen noch mal ein bisschen den Berg hoch und noch mal ein bisschen durch den Wald. Aber dann sind sie weit davon entfernt, den Platz zu nutzen, den sie hätten. Wir haben auch die Tür zu Utmarksbeete quasi offen, aber sie gehen nicht mehr. Also sie bleiben dann. Das ist ja auch so ein bisschen so, das wissen nicht viele, aber im Winter fährt ja auch der Stoffwechsel des Pferdes runter. Die gehen ja nicht in den Winterschlaf, aber die gehen in den Winterruhe.
Okay. Das heißt,
also alles ein bisschen weniger als sonst.
Alles ein bisschen weniger als sonst. Das heißt auch der Bewegungsdrang jetzt, die Neugierde vielleicht, Utmark heißt das, gell? Das zu entdecken, ist vielleicht auch weniger, okay. Du hast ja viele Jungpferde jetzt gerade, gell? Wie viele?
Eigentlich alle außer des Pino.
Ah, Wahnsinn. Das
sind alles kleine Mäuse.
Also alles Nachwuchspferde.
Alles Nachwuchspferde, ja genau. Ich habe ja, als ich aus Deutschland weggegangen bin, 2 meiner Pferde da lassen müssen, quasi,
okay.
Weil wir noch keinen eigenen Hof hatten.
Damals in Norwegen.
Genau, weil wir damals in Norwegen noch keinen eigenen Hof hatten. Das war noch so ein bisschen in der Findungsphase. Und wir haben ja schon sehr lange, also ich glaube 4 oder 5 Jahre haben wir ja schon gesucht, bevor ich hergekommen bin. Das ist nicht so einfach, in Norwegen einen Hof zu kaufen, weil das Land zumindest soweit im Außenbezirk, das ist was anderes, wenn du in Oslo in der Stadt bist, aber soweit in den Außenbezirken ist das Land nicht wirklich was wert. Auch weil da ein Deckel drauf ist vom Staat. Also die Landwirtschaft wird geschützt, vor allem die kleinbäuerlichen Betriebe sollen geschützt werden. Weicht sich langsam so ein bisschen auf, aber ist immer noch ein großes Thema. Und deswegen wird das Land geschätzt.
Okay.
Und orientiert sich aber auch an dem, was der Hof erwirtschaften kann.
Okay.
Und wenn du da jetzt keinen Stall für 100 Kühe draufstehen hast, dann ist das, was der Hof eben erwirtschaften kann, begrenzt. Und davon wiederum ein Bruchteil ist dann das, womit du verkaufen kannst. Deswegen bleiben die Höfe häufig über viele Generationen in der Familie, auch wenn die nicht mehr genutzt werden, sondern nur noch als Wochenendhaus genutzt werden. Und dann werden die so von Generation zu Generation eben weitergegeben als Wochenendhaus, aber nicht mehr aktiv bewirtschaftet. Deswegen ist es wirklich, wirklich schwierig, ein Grundstück zu kaufen und vor allem auch ein Grundstück zu kaufen, das dann nutzbares Land hat. Na, also wir brauchten ja, die Pferde brauchen ja ein anderes Terrain, auch wenn wir schon ziemlich, ziemlich rough sind hier vom Terrain, brauchen die Pferde ja trotzdem ein bisschen weniger steil als Ziegen oder Schafe. Die kommen ja noch mit etwas ganz anderem klar. Und deswegen waren wir natürlich auch so ein kleines bisschen gebunden und mein Mann arbeitet in Tromsø.
Wie weit ist Tromsø entfernt?
1,5 Stunden.
Okay.
Ja, der arbeitet in Tromsø und das musste natürlich dann irgendwie in erreichbarer Nähe sein.
Das heißt, es war aber eigentlich dann schon noch ein bisschen ein Glück, oder? Dass gerade das Nachbargrundstück.
Das war total
Glück. Das ist ja perfekt so, oder?
Ja, wir hatten ursprünglich überlegt, bei seinen Schwiegereltern, also nicht bei seinen Schwiegereltern, bei meinen Schwiegereltern zu bauen.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist Bauen sehr, sehr teuer. Und so haben wir für einen Bruchteil des Investments einfach auch das Land nochmal verdoppelt oder fast verdreifacht. Das ist
genial.
Ja, manchmal wir haben einfach Glück gehabt.
Ja, super. Ja, das braucht man auch im Leben, oder? Also das hört sich ja jetzt richtig toll an.
Ja. Ja, das ist großartig. Und dann war ich schwanger und dann war der unique selling point natürlich auch Omi und Opi direkt nebenan.
Naja, sicherlich.
Die sich herzzerreißend um ihr Enkelkind kümmern, das haben wir richtig gemacht.
Das heißt, da hast du auch eine gute Unterstützung, weil du bist ja sehr busy. Also du hast ja deine 7 Pferde und dann deine Unterricht etc. Also da, ich glaube, da ist es gut, wenn du ein bisschen Unterstützung auch hast, oder?
Wir joken immer so ein bisschen und sagen, dass mein Schwiegervater der beste Mitarbeiter ist, den wir haben mit seinen 84 Jahren.
Ach, schön.
Ich habe einen unglaublichen Respekt davor, was der Mann in seinem Leben geleistet hat. Weil er einfach auch noch aus einer Zeit kommt, wo nicht alles maschinisiert war. Und wir machen jeden Sommer so als Hobbyprojekt, als Spaßprojekt machen wir Häschehö. Das ist die alte Art, Heu zu machen.
Okay.
Nein, ich muss es nochmal anders erklären. Also wir sind so weit nördlich, dass wir nicht so wie bei euch im April oder im Mai oder wenn es lange steht, mal im Juni Heu ernten.
Ja.
Wir haben letzte Juliwoche, 1. Augustwoche, das Zeitfenster, das wir haben müssen. Und dann ist es schwierig, das trocken zu kriegen. Wir haben auch nur eine Ernte.
Wollte ich gerade fragen. Und schwierig trocken zu kriegen, weil halt einfach das Klima dort komplett anders ist, okay?
Ja, genau.
Das heißt, wie macht ihr das dann?
Tja, also entweder du baust eine Törke, das heißt, du baust einen Trockenraum mit Ventilatoren und Heizung und Durchlüftung.
Intensiv.
Aber auch das ist, also es ist einmal ein Rieseninvest. Das
musst
du eben auch erstmal bauen. Und das zweite ist, dass du auch da oft Probleme hast, das Heu trocken zu kriegen. Denn wenn es draußen die ganze Zeit regnet, dann zieht der Ventilator, der die Heizluft macht, eben feuchte auch Feuchtigkeit Luft, rein. Das funktioniert also in Dänemark deutlich besser als in Nordnorwegen. Und deswegen ist der altmodische Weg, Heu zu machen, mit Abstand der beste, aber auch der arbeitsintensivste. Und das ist eben Häschehö.
Das heißt, du bist dann auch einmal im Jahr wirklich beschäftigt.
Wirklich beschäftigt, ja. Und wir würden das gerne oder wir bauen das so von Jahr zu Jahr aus, weil ich ein bisschen fitter werde und weil wir mehr helfende Hände zur Unterstützung haben. Die brauchst du nämlich. Denn beim Häschehö ist es tatsächlich so, dass man quasi Wäscheleinen spannt und das Gras
schneidet. Wahnsinn, man hängt es auf.
Genau. Ja, man hängt das auf und dann hängt das da eben, bis es trocken ist. Und dann macht es aber auch nicht, wenn es am Tag regnet. Das ist, darunter bleibt es trocken, aber dann dauert es eben wieder länger, bis es durchgetrocknet ist. Und dann nimmt man es wieder ab.
Okay, wow.
Aber ich kann dir sagen, was so ein Kilo Heu wert ist, kann man danach anders schätzen.
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich wirklich.
Ja. Und es ist fantastisches Heu. Also die Pferde fressen deutlich langsamer.
Hey, cool.
Deutlich, also es wird einfach deutlich mehr gekaut. Ne? Du hast viel mehr, ist auf Englisch sagt man, ist ein bisschen mehr coarse, also hat ein bisschen mehr Struktur drin. Und du hast eben auch eine höhere Variabilität in dem Heu. Also du musst nicht ganz so auf die Monokultur setzen. Das ist ganz schön.
Kommst du damit dann das Jahr aus?
Nein. Ja. Also das würde ich schaffen, wenn ich es schaffen würde. Nein, mein Schwiegervater hat in der Hochproduktionszeit, also das heißt, bevor er einen Trecker hatte, aber den Stall voll hatte mit Schafen. Und wir haben festgestellt, dass seine 100 Schafe ungefähr das Gleiche brauchten wie meine 7 Pferde über den Winter mit Heu. Hat Wahnsinn. Er 140 Heschen a 30 Meter gemacht. Alleine. Mhm. Er hat also den ganzen Sommer nichts anderes gemacht als aufhängen und abhängen.
Mhm. Hat das echt alleine aufhängen. Gemacht? Krass.
Ja, also da kamen dann mal an den Wochenenden die Geschwister. Mhm. Ne? Und dann war das so ein Familienevent. Und so macht man das eigentlich auch. Also so wurde Hesche traditionell gemacht, dass dann für eine Woche, für zwei Wochen alle in den Sommerferien auf die Höfe zurückgefahren sind, die ganze Familie und Anverwandte und Freunde. Und dann wurde eben Heu gemacht. Aber das ist natürlich dann irgendwann weniger realistisch. Also in der Neuzeit oder je moderner es wurde, immer weniger realistisch geworden. Mhm. Aber auch da ist noch die Familie nach Hause gekommen und hat es gemacht. Und dann hat er irgendwann genug Geld gehabt, um einen Trecker zu kaufen.
Ja,
und
Wahnsinn.
Dann auch das, ja, dann umstellen zu können, ne? Und dann auf Sido umstellen zu können, das war ein Riesenschritt. Aber trotzdem hat er damals schon gesagt, auch für seine Schafe, er möchte die nicht nur mit Sido füttern, sondern hat dann immer 50-50 gemacht.
Wahnsinn.
Ich habe da Bilder von gesehen, da unglaublichen Respekt vor, und auch jetzt ist das so in den Wochen, in denen wir in der Woche, die fällt leider immer auf die Sommerakademie jetzt.
Oh, okay.
Meistens, also plus minus Blöd. Eine Woche. Ja, weil wir hier so ein anderes Klima haben. Ne?
Ja,
das
sicher.
Das ist halt genau die Heuwoche. Und dann kann ich nicht sagen, jetzt gehe ich mal eben. Ihr könnt dann ja hier mal eben von morgens bis nachts schuften.
Ja.
Für meine Pferde, ich fahre da mal in Urlaub.
Ja, nein, das ist, ach Gottchen, das ist ein bisschen ein Interessenskonflikt.
Das ist halt so, wie es ist. Da geht die Nahrungsgrundlage vor. Ich habe da Bilder von gesehen und bin da echt sehr, sehr beeindruckt von.
Also es ist echt spannend.
Und wie gesagt, auch heute ist das noch so, dass wenn ich dann irgendwie morgens noch da sitze und vielleicht noch ein bisschen Unterricht mache online, dann ist mein Schwiegervater schon draußen und hat die erste Hesche schon fertig, bevor ich rauskomme. Das ist unglaublich. Unglaublich, wenn du den arbeiten siehst.
Und er ist 84 und ist noch immer so.
Das ist der beste Mitarbeiter, den wir haben. Das kann man anders nicht sagen. Ja. Dann hat er sich ein bisschen, jetzt haben wir seine Heuweiden, die waren noch verpachtet, als wir hier übernommen haben. Die sind letztes Jahr frei geworden. Die haben wir dann jetzt auch das erste Jahr bestellt.
Ja.
Und dann hat er sich so ein bisschen darüber geärgert, dass die Frau Pächter das nicht so gut gepflegt haben, wie er sich das vorgestellt hat.
Oh.
Also hat er dann jetzt im Herbst erstmal alle Drainagegräben neu ausgehoben.
Boah, es ist echt, aber da lernt man schon noch viel, oder? Du musst ja irrsinnig viel lernen.
Unglaublich,
von ihm.
Unglaublich. Ich bin froh über jede Stunde, die ich mit ihm verbringen darf.
Also ich mag
ihn einfach auch so, weil er nicht nur mit dem Ort verwachsen ist und ein unglaubliches Wissen über die Natur, über Tiere, über Produktion, Nahrungsproduktion hat, sondern nebenbei ist es auch ein sehr spannender Mensch, der die Kunst kultiviert hat, mit dem Jetzt und mit dem Ist zufrieden zu sein. Und das finde ich unglaublich inspirierend.
Das ist sehr inspirierend. Es tut immer total gut, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der dann einem das immer wieder ins Bewusstsein führt.
Ja, mein Mann juckst immer ein bisschen und sagt, er ist froh, dass sein Vater so alt ist. Sonst wäre das ernsthafte Konkurrenz für ihn.
Wirklich, wie süß.
Ja.
Ach, wie süß.
Ja, genau. Nein, aber ich bin schon sehr in meine Schwiegereltern verliebt. Das kann man
gut
anders nicht sagen.
So.
Ich finde die super, ja.
Sie helfen dir ja auch sehr, muss man sagen.
Ja, unglaublich, ja.
Kommen wir mal kurz zu deinen Pferden, weil ich finde es ja faszinierend, wie du gesagt hast, dass deine Pferde da frei leben und man sich das wirklich sehr schwer vorstellen kann, wenn man das nicht selber erlebt. Erzähl mal vielleicht so, oder wie kann ich mir deinen Pferdetag jetzt vorstellen? Also zum Beispiel, du möchtest jetzt trainieren.
Ja.
So.
Ja.
Und die Pferde sind aber nicht da.
Also im Winter ist das relativ unkompliziert, dann stehen die nämlich gar nicht so, also dann sind die irgendwo in der Nähe. Mhm. Ja. Und ich habe ganz, ganz viel Beziehungsarbeit gemacht, als ich hergekommen bin. Musste ich auch. Ich habe nämlich auf einmal festgestellt, dass meine Pferde ein eigenes Leben haben.
Ja, sicher, oder? Wenn die dann frei sind.
Ja, und früher war das so in Deutschland oder auch in Schweden in begrenztem Maße. Da haben die sich gefreut, ne? Da haben die am Zaun gestanden und auf mich gewartet, wenn ich gekommen bin. Mhm. Das hat sich hier verändert. Mhm. Also jetzt hatten die auf einmal ein eigenes Leben und ich habe das lange so ein bisschen mit gehadert, habe gedacht, Mensch, habe ich denn die Basisarbeit nicht ordentlich gemacht? Ne? Habe ich denn irgendwie die Beziehungsarbeit nicht ordentlich gemacht? Bis ich mit der Isabel gesprochen habe, mit der Isabel Mahr, die das fantastische Buch Forschung trifft Pferd geschrieben hat und jetzt okay. beim Online-Summit auch einen tollen Beitrag zum Thema Stress macht.
Ja.
Stresshändigkeit, Lateralität macht sie.
Okay.
Und die hat gesagt, Mensch, das ist das Beste eigentlich, was dir passieren kann, dass deine Pferde dann nicht mehr am Zaun stehen und auf dich warten. Das bedeutet nämlich, also du musst dir das anders vorstellen, ne? Wenn die da am Zaun stehen und auf dich warten, dann ist es nicht so, dass die sich so darauf freuen, endlich was mit dir machen zu können, sondern dann denken die sich, coole Sache, endlich komme ich aus dem Knast raus.
Ja.
Ja, und jetzt haben die also endlich ein Leben, wo sie das nicht mehr brauchen und wo meine Aufgabe war, der gemeinsamen Zeit wieder Meaning, also eine tiefere da was reinzulegen, was ist, da, also da kommen wir dann wirklich time well spent, ne? Da kommen wir dann wirklich so in diese Ebene rein, wo wir sagen müssen, okay, jetzt muss ich mich auch ein bisschen anstrengen, dass, also Futteranreiz kann es auch nicht sein, die haben irgendwie 24 Stunden Futter zur Verfügung.
Ja, hm? Voll.
Ja, wenn die keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock. Jetzt musste ich mich ein bisschen anstrengen und mein Training überdenken, auch im Sinne von der Sache eine Bedeutung geben.
Ja, voll.
Ja, und da habe ich das erste Jahr ganz schön geknabbert, du.
Aha. Okay, das glaube ich dir. Ja. Aber wie hast du das gemerkt? Also, dass die Pferde nicht mitkommen wollten oder?
Nö, die wollten gar nicht mitkommen. Die hatten aber auch, außer wenn ich sie geholt habe, auch keine Motivation zu kommen. Und dann hatten wir sogar eine Zeit, wo sie jedes Mal, wenn sie mich gesehen haben, den Berg hochgaloppiert sind. Also,
ja. Ach Gott.
Ja, und wenn die gehen wollten, wenn ich dann da war, dann haben die sich abholen lassen, dann sind sie nicht von mir weggelaufen. Aber sie haben eben auch schon sehr deutlich gesagt, sie hätten jetzt einfach auch zu tun.
Ja, weil sie halt als Herde funktionieren da draußen, ja. Oder?
Mhm, ganz genau.
Du hast ja jetzt Hengste oder wie ist die Herde zusammengesetzt?
Ja, Hengste und Wallache.
Hengste und Wallache. Du hattest aber auch Segovia dabei, oder?
Eine ja, Stute. Ich hatte meine Stute dabei. Die ist im August verstorben.
Ja, leider. Ja. Aber wie hat das mit der Stute funktioniert da draußen?
Das hat sehr gut funktioniert, weil die Hengste noch sehr klein waren.
Okay.
Also ich glaube, das hätte nicht endlos funktioniert, die gemischt zu halten. Hätte das irgendwann Ärger gegeben. Das hätte ich wahrscheinlich irgendwann sortieren müssen. Aber weil die Hengste eben noch klein waren, unter 4 Jahren alt, sind die noch als kleine mitgelaufen. Und Segovia war eine sehr starke Stute. Also eine sehr starke Persönlichkeit. Das darf man sich gar nicht einbilden. Die hatten Ohr gedreht und die haben alle.
Wirklich?
Ja, die hatten Ohr gedreht und standen alle in einer Reihe. Das ist faszinierend gewesen.
Wahnsinn.
Und das haben wir auch öfters beobachtet, ne? Wir können hier aus jedem Fenster die Pferde sehen. Die laufen so ums Haus. Wir haben das Haus, also sind wir wieder bei dem Konzept von auszäunen. Haus und Reitbahn haben wir ausgezäunt.
Das ist so lustig.
Ja, genau.
Das heißt, das Haus ist jetzt quasi eingezäunt, damit die Pferde das Haus.
Ja, an drei Seiten. Ne? Eine Seite ist dann zur Straße hin offen.
Ja.
Und an drei Seiten ist das Haus und Reitbahn eben eingezäunt. Und
Wahnsinn.
Drumherum laufen die Pferde.
Lustig.
Aha. Ja.
Wirklich.
Und dann konnten wir eben immer sehen, oder da können wir, wenn sie in der Nähe des Hauses sind und meine Schwiegereltern zum Beispiel sagen, die wissen ganz genau, wann ich da bin und wann ich auf Kurs gehe.
Wirklich?
Und wenn ich auf Kurs gehe, kommen sie nicht nach Hause und sobald ich wieder zu Hause bin, sind die Pferde wieder da.
Okay, dann hat aber die Beziehungsarbeit sehr gut funktioniert.
Ja, wir haben, also wie gesagt, ich habe ein bisschen nachgesessen und dann hat es ganz gut geklappt. Aber auch das einer der Gründe, warum ich die Themen Stress, Schmerz, Achtsamkeit, Calming Signals viel mehr in meinem Repertoire habe, als das vor 5 Jahren noch der Fall gewesen wäre.
Mhm.
Na, das ist, also das ist, daraus ist das Interesse so. Dann
aber
immer
wie hast du das erwachsen. Dann gemacht? Also du bist dann dorthin gekommen, hast die Pferde in die Herde gelassen sozusagen und bist dann draufgekommen, hui, es ist anders, es hat sich was verändert. Wie hat dieses Nachsitzen, wie du es beschrieben hast, ausgeschaut? Warst du in der Herde oder?
Ja, ich habe mir jeden Handgriff nochmal angeguckt, den ich mache. Und habe mir vor allem die Reaktionen darauf angeguckt. Ich habe gerade gestern oder vorgestern habe ich für eure Masterclass ein Video hochgeladen.
Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, du hast es hochgeladen.
Ja.
Merlin, glaube ich.
Genau, Merlin und Vilja. Die Frage war ja, wir haben ja einige Schüler jetzt dabei in diesem Jahr, die noch sehr grün sind. Und da ging es ja um das Thema, wie erkläre ich eine äußere Hilfe oder wie erkläre ich einen äußeren Schenkel. Und da habe ich der Karina ja ein Video zu versprochen und das habe ich dann gestern endlich gemacht. Und da habe ich einmal den Vilja gezeigt, der die Signale schon kann. Und dann habe ich einmal den Merlin gezeigt, der jetzt 3 geworden ist dieses Jahr der jetzt 3 wird im Februar und eben noch gar nichts kann. Und habe nur abgefragt, dieses erste, komm mal in meine Richtung, mach mal einen Schritt auf mich zu, keine Biegung, keine Stellung, nur Schulterkontrolle und Hinterhandskontrolle. Ganz spannend, wir haben Merlin und ich, Merlin ist bei uns aufgewachsen, seit anderthalb Jahren, seit er anderthalb war, ist er mit seinem Bruder aus Portugal rübergekommen. Und wir haben eine so gute Beziehung, dass er normalerweise frei mit mir mitläuft und auch frei im ausgezäunten Bereich mitläuft. Und der kommt auch auf Pfiff und der läuft besser Fuß als mein Hund. Ich glaube, ganz gut. Und wir haben auch eine Reitbahn, die nicht eingezäunt ist. Meine Fotografin hat gesagt, das sieht kacke aus in den Büchern. Und die Retuschearbeit würde sie sich eigentlich gerne sparen.
Ja, dann tun wir den Zaun weg.
Und Ben hat
alles für
Ben
die Fotografin.
Gesagt, die Schüler lernen auch nicht besser reiten, wenn da kein Zaun, also wenn da ein Zaun drum
ist. Ach,
ist auch besser, schön, wenn sie lenken
lernen. Pragmatisch, wirklich, ja.
Mensch, wie viel Geld wir da gespart haben, ist unglaublich.
Ja, absolut.
Nein, Spaß beiseite. Also war so der persönliche Challenge, den ich für mich gesetzt habe, dass ich gerne Freiarbeit mit meinen Jungpferden da machen möchte.
Uneingezäunt, ja.
Uneingezäunt, also zumindest so Basis auf den Zirkel schicken, Schritt Trab, komm rein, geh weg. Na? Und das macht der Merlin super schön. Und jetzt habe ich den gestern also für den Vorführeffekt ans Halfter genommen und habe das erste Mal mit den Gärtensignalen mehr gearbeitet und war selber überrascht, was für eine Ladung an Stresssignalen der ausgepackt
Wirklich?
Hat. Wirklich? Ja, total, total. Und das hätte ich vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren, glaube ich, so noch nicht wahrgenommen. Und das sind so die Sachen, wo ich rangegangen bin und wo ich gesagt habe, das möchte ich eigentlich nicht. Da möchte ich gerne nochmal nachjustieren und nochmal anders fragen. Ich glaube, dass das vielleicht auch anders ist, wenn die Pferde tatsächlich diesen etwas langweiligeren Normalen.
Dein Mikro ist irgendwie weg.
Upsi. Ich glaube, dass das nochmal etwas anders, ich habe das falsche Mikro eingeschaltet, wie kann das denn sein? Ich glaube, dass das nochmal etwas anders ist, wenn die Pferde so diesen normalen Boxen-Alltag haben. Einmal, weil die viel mehr mit Mensch konfrontiert sind und auch mit dem, da kommt ein Depp, da holt die rein und der tut die raus und irgendwie, die wissen die meiste Zeit nicht so richtig. Der Zweibeiner weiß die meiste Zeit nicht so richtig, was der eigentlich sagt.
Ja.
Ich glaube, dann hast du so einen gewissen Gewöhnungseffekt sowieso schon. Weißt du, was ich meine?
Also ja, absolut. Ich denke mir halt, was ich dich fragen wollte, du hast sicher sehr viel die Herde untereinander beobachtet, oder? Um danach auf diese Stresssignale nochmal mehr zu achten.
Ja, und ich habe natürlich von anderen geklaut, die das schon können.
Naja, ja. Von wem zum Beispiel?
Von der Rackel Dreisner zum Beispiel, die ja ein Buch über Calming Signals geschrieben hat und die jetzt auch für den Summit einen Beitrag gemacht hat. Das war so eine der ersten. Tatsächlich ist das aber so, dass ich ein bisschen Hintergrund im Hundetraining habe und im Hundetraining wird da schon sehr lange drüber gesprochen, um diese ganzen Stresssignale, Calming-Signale.
Ja, das stimmt.
So. Und auch die Rakel hat es ja aus dem Hundetraining übertragen oder ihre Inspiration dafür war ja die Zusammenarbeit mit, ich glaube, Tuva oder Tulia heißt sie. Hat sie irgendwo genannt, auch in ihren Büchern. Und ich fand das sehr schön, dass sie dieses Buch, also das war die erste, die es fürs Pferd so zusammengefasst hat. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen weitergeht, aber die hat da eine fantastische Arbeit gemacht. Und dann natürlich im Endeffekt, wenn du dir Sharon Wilsey anguckst, Pferdesprache ist ja auch nichts anderes. Elsa Sinclair, das sind ja alles so von denen man lernen kann.
Das ist echt spannend, wenn du das sagst mit dem Hund, weil ich habe auch einen Hund und wenn ich so drüber nachdenke, das stimmt, dass in der Hundeschule oder in der Hundeerziehung schaust du ganz stark auf Stresssignale, wie der Hund reagiert, macht er sich steifer, wie schaut er, wie gehen die Ohren etc. Und beim Pferd ist es echt noch hinten nach.
Ja, Genau, das kommt jetzt die letzten Jahre so. Auch eine Motivation, warum wir den Summit machen zum Beispiel. Mm. Ich finde, das ist so unglaublich wichtig, darüber zu sprechen.
Voll. Mm. Gut, zurück zu deinem Alltag. Es ist alles so spannend. Ja. Aber das heißt, wenn du jetzt trainierst du eigentlich, also du hast ja jetzt eben 7 Pferde, die jetzt in der Herde leben. Schaffst du es, dass du, oder wie oft trainierst du?
Also einer davon ist schon mal nicht meiner. Den muss ich gar nicht trainieren. 2 davon werden jetzt 3 dieses Jahr. Da hält sich auch das Training so gerade eben noch in Grenzen.
Aber wird.
Das war ja schon auch so geplant. Ne? Ich habe die Pferde gekauft, als ich das Kind bekommen habe. Da war einfach absehbar, Despino wird 20 dieses Jahr. Segovia hätte noch leben sollen. Die wäre jetzt 17 geworden, hat aber leider... Die hatte einen Unfall, der mit einem Beckenanbruch oder mit einem Beckenbruch angefangen hat und damit geendet hat, dass am rechten Hinterbein senöse und bandhafte Strukturen komplett gerissen sind und dadurch der Knochen zwischen Hufbein und Fesselgelenk komplett deluxiert ist, also Gelenken raus ist. Da gab es keine Heilung mehr, da haben wir fast ein halbes Jahr palliativ begleitet. Und als die Schmerzen dann zu groß geworden sind und auch die anderen Beine nicht mehr konnten, mussten wir ja auf den letzten Metern helfen.
Ja.
Das war also so nicht geplant. Normalerweise hat man immer 2 Pferde in einer Generation und dann kauft man Nachwuchs dazu. Und wenn man das Glück hat, so wie ich, dass man viel Land hat, dann kauft man sich ein bisschen mehr Nachwuchs dazu und behält die, mit denen man am besten klarkommt, die einem am nächsten am Herzen sind, die behält man. Das war auch da der Plan. Aber Segovia hat uns jetzt leider verlassen und Espino muss im Moment alleine die Reitpferdelast tragen. Und das war also schon so geplant, dass die Kleinen eben erstmal klein sind. Mein Frederiksborger ist jetzt 3,5, der wird jetzt 4. Der fängt jetzt dieses Jahr an.
Das ist der Tassilo, gell?
Der Tassi, genau. Der fängt jetzt an, macht jetzt so homöopathisch erste Schritte in die Reitkunst. Und ich mache ziemlich viel mit meinen Pferden schon, bevor die Reitkunstarbeit anfängt. Also so dieses ganze Spazierengehen und Verkehrstraining und auf den Hänger gehen und anfassen lassen und am Anbindeplatz stehen. Alles, was da so zugehört, alles, was so in den Umgangsbereich geht, da verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit. Aber die Utmark hat mir eine ziemlich große Last da abgenommen. Denn da laufen die halt auch mal über die Straße, ne? Und die haben das ganze Gebiet, was ich hier so reiterlich erreichen kann, das kennen die jetzt wie ihre Westentasche. Das ist nicht mehr so spektakulär.
Okay.
Was ich mit den Pferden geübt habe vom ersten Tag an, war immer wieder aus der Gruppe nehmen und alleine sein mit mir.
Ja, schwierig, gerade wenn die Herde so, so verschworen ist. Ja.
Und da kann ich dir sagen, auch da hat die Utmax-Zeit unglaublich geholfen. Das ist nämlich überhaupt völlig unspektakulär. Ich nehme da einfach einen raus und dann gehen wir. Also der Worry Cup ist einfach so leer, dass sie das
Der nicht Worry Cup.
Da bist du wieder beim Worry Cup. Wir haben in der Masterclass viel drüber gesprochen.
Ja.
Da bist du wieder beim Worry Cup-Prinzip. Ne? Also wenn die Besorgnis des Pferdes insgesamt eher gering ist, kann da halt auch ein bisschen Stress drauf kommen, ohne dass es was macht. Und das ist das ja, ne? Von der Herde weggehen alleine ist Stress. Wenn der Worry Cup aber eben sehr voll ist und dann kommt noch sowas da oben drauf, dann ist es halt auch sehr dramatisch.
Das heißt, sie sind in sich so gelassen oder entspannt, dass sie eine gewisse Toleranz haben gegenüber Stressoren.
Genau. Und auch, also die sind hier eben dann die Straße auch hoch und runter gelaufen. Wir haben eine kleine Straße.
Wie Straße? Entschuldige, mit Autos, oder?
Ja, genau.
Das ist aber auch für die Autofahrer, die wissen, dass da jetzt Pferde...
Ja, die finden das nicht toll, aber da jetzt 7 Pferde hoch und runter laufen oder 50 Kühe,
oder Schafe.
Müssen sie. Ja.
Ach, es ist einfach so anders als hier. Herrlich.
Bremsen müssen sie halt, was soll ich dir sagen?
Ja, klar.
Und es gibt herrliche Szenen, wo hier irgendwie bei uns, wir können es aus dem Wohnzimmerfenster beobachten, wo irgendwie 30 Kühe auf der Straße liegen und einen Nap machen.
Wirklich?
Und dann kommt der Schulbus. Und die sind halt auch, die kennen das, ne, die Kühe. Die wissen auch, für die wird gebremst. Die sind also so fürchterlich unbeeindruckt,
wenn der Schulbus kommt und sich denkt, bitte.
Richtig, und dann macht der laute Motorheulgeräusche und fängt wirklich an zu hupen.
Ja, vor allem gerade ein Schulbus kann ja, also mit Ausweichen geht ja da gar nicht. Ja, die müssen ja dann einfach weg. Nein. Herrlich.
Also es sind großartige Szenen, die sich da manchmal, und die Autofahrer werden dann genauso wie in Deutschland manchmal einfach richtig sauer, weil es nicht weitergeht. Und die Tiere liegen da und denken so.
Gemütlich. Aber deine Herde hat sich noch nicht auf die Straße gelegt, oder?
Doch.
Auch?
Ja, der Tassi stand hier den ganzen Sommer vom, ich habe die Hengste chemisch kastriert, sonst dürften die nicht in die Uhrmark.
Ach so, weil sie da.
Ja, Hengste dürfen das nicht, nee. Das ist nur, es ist für, genau. Aber da der Tassi eben einer der letzten reingezogenen Fredericksburger ist, möchte ich den auf keinen Fall richtig kastrieren lassen. Chemische Kastration kann man ja rückgängig machen.
Genau.
Weil die Rasse eben so nah am Aussterben bedroht ist, da brauchen wir jedes Individuum am Ende. Jetzt nicht in der nächsten Generation, aber in der übernächsten, also so in 5 Jahren braucht man den. Genau, lange Rede, gar keinen Sinn.
Doch, du wolltest gerade vom Tassi erzählen, dass der in der Nähe war oder so.
Genau, der hat sich hier vors Haus gestellt, hat sich mitten, also die fanden das auch witzig, ne? So die Autos anhalten und dann die Leute fanden das auch witzig. Die haben hier seit 50 Jahren oder seit der Trecker eingezogen ist, sind die Pferde halt ausgezogen. Mein Schwiegervater berichtet davon, dass als er Kind war, haben eben alle auch ihre Pferde in die Uthmark gelassen und dann haben die sich von den ganzen Höfen drumherum zu einer riesen Herde zusammengerottet im Sommer und sind hier durch die Berge gezogen. Und dann sind die eben zur Ernte wieder reingeholt worden, wenn Heu gemacht werden musste. Dann haben die Heu mit denen gemacht, haben die wieder rausgelassen. Und dann ging es wieder heilgepiem über die Berge.
Ach, ich finde das super.
Also klar, ne, irgendwie die Weidezeit so lange wie möglich ausnutzen und nicht füttern müssen.
Klar.
War ja so, wenn du 6 Monate Winter und Schnee hast, ist jeder Tag, den du rausholen kannst, wer weiß, wie gut die Ernte ist, wer weiß, wie gut die Lagerkapazität ist, ist jeder Tag vielleicht überlebenswichtig. Und dann sind die Tiere eben oft bis Ende Oktober, manchmal auch bis zum ersten Schnee draußen unterwegs gewesen, so wie ich das jetzt eben auch mache mit meinen Pferden. Aber ich hatte seit 50 Jahren keiner mehr Pferde auf der Straße gesehen.
Ja,
also Schafe,
toll, ja,
Kühe, ja, aber keiner hat Pferde. Das heißt, die Leute haben dann angehalten, sind ausgestiegen, haben teilweise hinterher noch Möhren für die Pferde mitgebracht.
Wirklich?
Ja, haben Fotos davon gemacht. Das hat natürlich nicht geholfen. Die Pferde haben dann nicht mehr Angst vor den Autos.
Nein, die haben sich dann gedacht, je, Action, das ist auch was Spannendes wieder.
Richtig.
Aber voll, voll imposant irgendwie. Also so die Vorstellung, dass da deine Pferde so wirklich frei leben in der Herde, wie Wildpferde sozusagen.
Genau. Aber wir haben das dann so gemacht, dass wir, oder ich habe das ja ein bisschen vorbereitet, man darf jetzt sich auch nicht vorstellen, dass ein Pferd, was normalerweise in der Box steht,
eben,
ne, wo man dann einfach den Zaun aufmacht und die laufen lässt, ist keine gute Idee.
Wie hast du vorbereitet? Despino vor allem. Warte, wer ist mitgekommen aus Deutschland?
Despino? Despino und Segovia.
Segovia, ja.
Ja, Segovia ist ja dann schon nicht mehr ganz raus mitgegangen.
Okay.
Da war sie schon zu krank für.
Ja. Yeah.
Aber die anderen Pferde kommen ja auch alle aus einer normalen
Haltung. Stimmt, die kommen ja, die hast du ja
alle.
Ja, ja. Und wie kann man da vorbereiten? Oder auch, ich denke mal, das muss ja auch eine riesige Umstellung sein. Also jetzt eben vom Klima, vom, ich denke mal, allein das Licht, oder? Im Sommer ist ja die ganze Zeit Licht. Ist das egal, oder?
Ja, da gewöhnen die sich genauso dran, wie wir das tun.
Okay.
Aber also es hilft natürlich erstmal im Frühjahr anzukommen oder so früh wie möglich im Sommer anzukommen. Damit die Pferde lange, also dann den Sommer miterleben und sich langsam umstellen. Und da orientieren die Pferde sich ja auch am Licht. Also gar nicht so sehr in der Temperatur, sondern auch am Licht. Deswegen habe ich jetzt manchmal im April das Problem, dass die eben schon ihr Winterfell geschmissen haben, weil wir schon sehr nach oder sehr nah an der Mitternachtssonne ist, aber wir noch Schnee haben.
Ach.
Aber sonst klappt das eigentlich sehr gut. Sonst ist das eigentlich kein Problem. Und dann müssen die eben lernen, welche Pflanzen kann man hier fressen, welche Pflanzen kann man nicht fressen. Und genau, wir haben also so Stück für Stück die Fläche einfach vergrößert. Wir haben eine sehr homogene Herde gebaut, haben da viel Zeit für die Integration verwendet und das immer alles so in homöopathischen Dosen quasi vergrößert. Und haben zum Beispiel im Sommer das erste Jahr oder die ersten 2 Jahre das, was hier eigentlich Uthmark schon ist, noch eingezäunt oder einen Teil davon eingezäunt und die Pferde eben erstmal da dran gewöhnt. Und dann haben wir eventuell im letzten Jahr GPS-Tracker dran gemacht und haben gesagt, na dann gehen wir.
Wirklich? Ist ja überhaupt spannend, oder? Man sieht ja auch immer so schöne Videos, die postest du manchmal auf Facebook, wo du dann mitten in der Herde sitzt und alle legen sich nieder und schlafen. Also...
Genau, damit haben wir jetzt im Sommer viel Zeit verbracht. Da hatte auch die Trauerzeit einfach viel mit zu tun. Das hat was mit uns als Gruppe gemacht.
Ja, die Herde, das muss ja ganz irritierend gewesen sein, oder?
Genau.
Vor allem, wenn sie so eine starke Stute war.
Genau. Und die hat wirklich ja manchmal die Jungs in einer Reihe aufgestellt und ist dann hoch und runter gelaufen, hat die nochmal Plätze tauschen lassen.
Wirklich?
Und dann ist sie, nach vorne gegangen und hat gesagt, und jetzt alle hinter mir her. Das habe ich so noch nicht erlebt. Das war schon sehr spannend.
Also so richtig die Leitstute.
Das war so richtig die Leitstute, wie man sie, glaube ich, nicht so oft sieht. Also ich habe das zumindest so noch nicht erlebt und sie hat eben auch zumindest beim Tassilo eine Mutterfunktion gehabt.
Mm.
Er ist ja als Erster dazugekommen und dann waren Despino und sie als Paar da. Die haben ja schon sehr lange als Paar zusammengelebt. Und dann kam als Erstes der Tassi dazu und den haben die so ein bisschen adoptiert als Jährling.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen hat es auch so gut geklappt, dass wir die Stute in der gemischten Gruppe mit drin hatten, weil Tassilo auch mit Despino sehr, sehr eng ist.
Mhm. Und Despino ist ein Wallach, oder?
Despino ist Wallach, genau. Und die zwei sind sehr, sehr eng. Und für den Tassi war das tatsächlich, ich habe nicht geglaubt, dass es funktioniert. Deswegen hatte ich die Gruppen mit einem Zaun getrennt.
Mhm.
Das war eigentlich der Plan, mein altes Ehepärchen zusammen auf einem Hof und dann die Jungpferde auf dem Hof meiner Schwiegereltern zusammen. Wäre auch noch genug Platz gewesen. Aber der Tassi hat den Kontakt zum Despino gesucht. Also der hat ganz oft haben die an der Ecke, wo die beiden Zäune sich getroffen haben, getroffen und der Tassi hat immer an Despinos Schulter angedockt und die Augen zugemacht und sich da angelehnt. Und dabei ist öfters dann der Zaun mal kaputt gegangen.
Aha.
Und irgendwann habe ich aufgehört, den aufzubauen wieder.
Also du dachte, okay, es funktioniert doch so.
Das ist einfach
so.
Beim 100. Mal habe ich einfach gesagt, okay, also jetzt bitte bringt euch nicht um, lasst mal. Gucken.
Ich glaube, die Zeichen waren eindeutig.
Ja.
Okay. Ja, aber dann war es sicher sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten, wenn dann da so eine große Veränderung war, gell?
Ja. Also die Gruppe hat sich dann in Zweiergruppen aufgeteilt und dann sind die sehr lange hier, 2 Wochen sind die um den Hof gelaufen. Mhm. Die haben nur noch zusammen geschlafen und ansonsten haben die tatsächlich Segovia gesucht.
Wahnsinn.
Und auch gerufen. Und auch mit mir hat das natürlich viel gemacht. Das Pferd hat mich lange begleitet. Wir waren sehr eng zusammen. Und auch so ein Hochschulpferd, das bildet man nicht so eben aus. Das dauert ein paar Jahre. 10, ziemlich genau. Das ist natürlich ein herber Verlust auch für mich gewesen. Und da haben wir viel Zeit damit verbracht, dann einfach zusammen zu sein und in den Bergen zusammen unterwegs zu sein. Ich war dann viel mit der Gruppe unterwegs. Habe öfters mit denen zusammen Mittagspause gemacht und gelegen. Und da kommen dann auch diese Videos her. Da haben wir nämlich einen Körperarbeitskurs gedreht und hat meine Kamerafrau ein paar schöne Szenen mitgeschossen.
Ja, wunderschön. Wunderschön. Also schaut aus wie ein Märchen. Also wirklich die Landschaft wunderschön, du zwischen den Tieren, alles sehr friedlich.
Und das hat natürlich viel mit uns gemacht, ne? Also mit uns als Gruppe, auch mit unserer Arbeitseinstellung, wenn wir zusammen auf den Reitplatz gehen jetzt. Die Beziehung ist gut genug, dass die Pferde freiwillig nach Hause kommen.
Ja.
Also normalerweise gehe ich nach dem Unterricht, ich mache morgens immer Unterricht von 8 bis 11 und dann gehe ich normalerweise um 11.30 Uhr raus und mache was mit den Pferden. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass tatsächlich den ganzen Sommer über die Pferde um 11.30 Uhr nach Hause gekommen sind.
Oh.
Und am Zaun standen, darauf gewartet haben, dass ich das Tor aufmache. Und dann haben wir nicht immer was gemacht, aber wir waren zumindest ein bisschen zusammen. Und
Marsch, so ja, schön.
So, es war schön. Das hat mir große Freude bereitet. Das war mir wichtig.
Das heißt, die Bindungsarbeit hat funktioniert.
Mhm.
Ja, schön.
Hat sich gelohnt.
Ja. Hat sich gelohnt, ja. Was würdest du als deine größte Herausforderung in Norwegen sehen?
7 Monate Winter und 6 Monate.
Wobei die Nordlichtbilder auch spektakulär sind.
Nein, aber 6 Monate Winter und 6 Monate schlechte Skibedingungen, sagt man.
Schlechte Skibedingungen?
Mhm. Das sagen die Norweger. Sie reden nicht eigentlich redet man von einem Sommerhalbjahr und einem Winterhalbjahr, aber böse Zungen behaupten eben, wir haben 6 Monate gute und 6 Monate schlechte Skibedingungen.
Lustig. Ja, man muss den Fokus halt richtig setzen. Aber wir haben jetzt ja gerade Jänner. Wie ist das Wetter jetzt oder die Lichtverhältnisse?
Also diese Woche ist es tatsächlich sehr warm. Wir haben heute +6 Grad. Das ist immer so, wenn so eine Wolkenfront reinzieht. Also wenn es sehr lange sehr bedeckt ist, dann wird es halt warm. Und dann ist das eine sehr uselige Zeit. Die mag ich nicht so gerne. Insgesamt ist es bei uns nicht so kalt, wie die Leute sich das oft vorstellen, weil wir den Golfstrom haben und kein Kontinentalklima.
Okay.
Also die Normaltemperatur ist zwischen -5 und -10 Grad im Winter.
Okay. Ist natürlich schon kälter als bei uns, aber stimmt, man stellt sich -30 vor.
Nein, haben wir nicht.
Gott sei Dank.
Also nicht bei uns. Da gibt es andere Orte, da ist das so. Also geh mal nach Helsinki zum Beispiel, ne? Da ist das so.
Witziger.
Ich habe da mal eine Zeit lang unterrichtet, da war es im Winter auch nicht mehr schön. Da wollte auch bei minus 45 Grad keiner mehr einen Reitkurs machen.
Ja, ach, so. Unverständlich.
Also, nö. Wollte keiner mehr. Wollte ich auch nicht mehr in der Reithalle sitzen. Aber das haben wir eben nicht. Wir haben auch mal Spitzen, wo es mal minus 20 Grad sind, aber das kannst du an einer Hand abzählen.
Okay.
Passiert eigentlich nicht.
Schön. Selina, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über dein Leben in Norwegen geredet und ich habe noch so viele Fragen offen eigentlich über deinen Weg zur akademischen Trainerin, über deine Höhen und Tiefen in der Pferdeausbildung.
Uiuiui, ja.
Aber ich würde vorschlagen, wir heben uns das für nächstes Mal auf.
Das finde ich auch. Das ist eine gute Idee.
Wenn du einverstanden bist, mit mir weiter zu plaudern.
Ja, also wenn du Lust hast, dann setze ich mich nochmal auf den Hot Seat.
Ja, unbedingt.
Ja.
Ich hab wirklich noch sehr, sehr viele Fragen. Aber ich würde vorschlagen, das heben wir uns dann einfach fürs nächste Mal auf.
Ja, das machen wir. Schön, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und allen, die zuhören, natürlich auch. Schön, dass ihr da wart.
Danke, Geti. Bis
bald. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.